Ein Giftmischer ist schwach. Er ist dein Diener, dein Kind, deine Ehefrau. Das ohnmächtige Gesinde, für das du kaum einen Gedanken erübrigst, es sei denn, dein Wohlbefinden ist beeinträchtigt. Der Giftmischer geht neben dir, kaum bemerkt, nur selten bedacht. Er weiß, dass du ein Narr bist, in seliger Unkenntnis des geduldigen Attentäters, der dein Essen kocht, an deinem Herd hantiert, in deinem Bett schläft. Nie bist du sicher vor dem Giftmischer, denn er ist stets an deiner Seite. Die Geduld des Giftmischers ist endlos. Er wartet auf den richtigen Augenblick, zählt alles Unrecht und alle Kränkungen zusammen, die ihm widerfahren sind, so wie ein Geizhals sein Gold zählt, und weiß, dass alles seinen Lauf nehmen wird. Ein Giftmischer kann es sich leisten, zu warten. Der Giftmischer verfügt über Fertigkeiten und Kenntnisse, von denen du nicht die leiseste Vorstellung hast, denn er verspürt kein Bedürfnis, nach deinem Lob oder deiner Aufmerksamkeit zu streben. Die größte Gefahr ist die, die du nicht kommen siehst. Ich sage, der Giftmischer, richtiger wäre, die Giftmischerin. Denn Gift war schon immer die Waffe der Machtlosen. Der Giftmischer ist eine Frau. Die Giftmischerin bin ich. Montag, 26. Juli 1999. Larry hat etwas auf dem Herzen, das merke ich immer. Jedes Mal, wenn das Gespräch stockt, weicht er meinem Blick aus, als würde er überlegen, ob jetzt der richtige Moment ist. Bei Larry ist Timing das Allerwichtigste und wie immer läuft die Uhr. So macht er das. Es gefällt ihm, wenn ich mich in einem Zustand von ihm verabschiede, der irgendwo zwischen neugierig und frustriert liegt. Wenn ich mehr will. Er glaubt, ich komme deswegen immer wieder, dass er auf diese Weise dafür sorgt, dass ich an ihn denke. Ich habe ihm nie gesagt, dass er sich da keine Gedanken zu machen braucht. Ich denke ständig an Larry. Hinter mir bricht Streit aus, eine Trillerpfeife ertönt, irgendjemand bellt einen Befehl, wir achten nicht darauf.
Hab sie in den Nachrichten gesehen,
bemerkt er, und ich weiß, darum geht es nicht, reine Verzögerungstaktik. Und, wie habe ich ausgesehen?
Wie immer.
Larrys schwarzes Haar ist schneeweiß geworden und seine Haut ist gröber. Die Nase ist ihm mehr als einmal gebrochen worden und über dem rechten Auge hat er eine wulstige Narbe. Da hat mal jemand versucht, es ihm mit einer Gabel auszustechen. Trotzdem sieht er gut aus. Jeder, der sich fragt, wie Elvis ausgesehen hätte, wenn er 70 geworden wäre und sein Gewicht in den Griff bekommen hätte, braucht sich bloß Larry anzuschauen. Ich warte, doch er sagt nichts mehr und ich werde nicht nachhaken. Nach all der Zeit fühle ich mich bei Komplimenten von Larry noch immer unbehaglich. Er fängt an zu husten und zieht ein Taschentuch hervor. Ein Taschentuch mit Blutflecken darauf.
Noch 10 Minuten, Ladies und Gentlemen,
ruft der Wärter. Um uns herum hören wir Vorbereitungen zum Aufbruch. Manche Leute haben noch einen weiten Weg vor sich und sind ungeduldig, wollen möglichst schnell hier raus. Hinter Larrys Kopf sehe ich ein Paar, das sich umarmt. Larry und ich berühren uns nie. Larry und ich sind kein Liebespaar, kein Ehepaar und keine Lebenspartner. Wir sind nicht miteinander verwandt, noch nicht einmal befreundet. Ich habe keine Ahnung, was Larry und ich sind. Was haben Sie auf dem Herzen, Larry? Frage ich. Wieder wühlt er in seiner Tasche und schiebt einen schmalen Zeitungsausschnitt über den Tisch. Ich erkenne das viktorianische Gebäude auf dem Foto wieder und irgendetwas in meinem Innern verkrampft sich. Es geht um Septon. Eine kleine Industriestadt im Nordwesten. Dort habe ich meine berufliche Laufbahn begonnen. Fast hätte dort mein Leben geendet. Der Mittelfinger meiner linken Hand tut weh. Phantomschmerzen. Ich habe den Finger schon vor Jahren verloren. Doch er tut trotzdem weh, vor allem wenn ich Angst habe. Normalerweise schiebe ich die Hand in die Achselhöhle und der Druck hilft. Doch vor Larry werde ich das nicht tun.
Erinnern Sie sich an das Waisenhaus?
Erkundigt er sich.
Kinderheim. Ich glaube, so haben die das damals genannt, als sie aufgetaucht sind.
Black Moss Manor. Ich sehe die steile, von Lorbeerbüschen gesäumte Auffahrt am Stadtrand vor mir, das rußgeschwärzte Mauerwerk, den spitzen Giebel in der Mitte des Schieferdaches. Ich kann große, viereckige Fenster sehen, die im Erdgeschoss sind vergittert. Ich erinnere mich an die abblätternde rote Farbe der Haustür, an die rostigen Fallrohre und das Farnkraut, das aus bröckelndem Mörtel spross. Fast kann ich die kalte Luft des Moors riechen, das gekochte Gemüse, den Uringestank.
Beides bildete eine üble Dunstglocke rund um die Rückseite des Gebäudes. Ich lese den Artikel aus der Lancashire Morning Post von Anfang bis Ende durch und bin mir dabei Larrys Blick bewusst, der auf mir ruht. 9. Juli 1999. Die Leichen, die auf einem Gelände oberhalb der Laurel Bank in Septon gefunden wurden, sollen laut einer Mitteilung der Lancashire Constabulary Ende des Monats im Rahmen einer nicht öffentlichen Zeremonie eingeäschert werden. Das Kinderheim Blackmoss Manor, früher als Waisen- und Findelhaus bekannt, wurde 1893 eröffnet. Ins Leben gerufen durch Spenden von wohltätigen Bewohnern des Orts, war es Zeit seines Bestehens in privater Hand und wurde von einer gemeinnützigen Stiftung geleitet. Das Haus nahm zahlreiche Kinder aus den umliegenden staatlichen Heimen auf, wenn diese überbelegt waren. Als Kinderheim wurde es 1969 geschlossen. Seit 1981 dient das Gebäude als Erholungsheim für Berufstätige sowie als Reha-Klinik. Man nimmt an, dass die gefundenen sterblichen Überreste von 4 Kindern stammen, die wahrscheinlich an Influenza oder Tuberkulose gestorben sind. 2 Krankheiten, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in Lancashire weit verbreitet waren. Die ehemalige Bibliothekarin und Lokalhistorikerin Daphne Rees sagte der Post, dass Waisenhäuser in der viktorianischen Zeit üblicherweise über eigene Friedhöfe verfügten, obgleich im Blackmoss Manor, soweit sie wisse, keine Beerdigungen stattgefunden hätten. »Man würde Grabsteine erwarten«, sagte sie, »und seien es ganz einfache, aber es ist möglich, dass sie schon vor Jahren entfernt worden sind.« Die sterblichen Überreste waren im Zuge einer Routineinspektion der örtlichen Entwässerungsanlage entdeckt worden. Police Superintendent Tom Devine sagte der Post, dass keine formelle Untersuchung eingeleitet werden würde. »Die Leichenfunde sind sehr alt«, erklärte er. »Sie stammen aus einer Zeit, in der die Kindersterblichkeit viel höher war als heute. Wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass ein Verbrechen begangen wurde.« Die Identität der verstorbenen Kinder ist nicht bekannt, und man geht nicht davon aus, dass es lebende Angehörige gibt. »Dieses Haus hat eine Menge Kinder durch seine Tür kommen sehen«, sage ich. »Ein paar davon sind bestimmt gestorben.« Larry senkt die Stimme. »Ganz gewiss. Ich habe sie alle begraben. Und zwar nicht bei denen auf dem Grundstück.« »Was wollen Sie damit sagen?«, frage ich. »Waren Sie das etwa? Haben Sie sie umgebracht?« Larry verzieht das Gesicht, eine Grimasse des Erstaunens oder der Enttäuschung. »Verdammt, nein.« »Sie können es mir ja wohl kaum verdenken, dass ich frage.« »Florence, ich habe Susan Duxbury, Stephen Shorrock und Patsy Wood umgebracht. Das habe ich zugegeben. Und ich habe 3 Jahrzehnte lang dafür gesessen.« Das braucht er mir nicht zu sagen. Vor 30 Jahren verschwanden in Septon 3 Teenager in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnhäuser und wurden nie wieder lebend gesehen. Ich war damals eine kleine WPC, eine Streifenpolizistin, noch in der Probezeit. Aber ich habe den Mörder aufgespürt und gefasst. Larry. »Ich komme hier doch nicht lebend raus«, sagt er. »Was sollte es mir bringen, zu lügen?« »Es würde ihm nichts bringen. Überhaupt nichts.« »Ich erinnere mich an jeden Sarg, den ich jemals geschreinert habe, Florence. Können Sie sich das vorstellen?« Bevor er ins Gefängnis kam, war Larry Schreinermeister und Mitbesitzer von Septons einzigem Beerdigungsunternehmen Glassbrook & Greenwood gewesen. Sein Partner Roy Greenwood führte die Geschäfte und marschierte im schwarzen Frack und Zylinder vor dem Leichenzug her, einen Stock mit Silbergriff in der Hand. Larry fertigte die schönen, mit Satin ausgeschlagenen Hartholzsärge an. »In der Zeit, die ich mit Roy zusammengearbeitet habe, habe ich 8 Kindersärge für das Blackmoss Manor gemacht«, erklärt Larry mir. »3 davon für Babys. Gerechnet hat sich das nicht, aber ich habe sie trotzdem schön gemacht, weil ich ja selbst 2 Kinder hatte.« Ich hebe unwillkürlich die Augenbrauen. Ein liebender Vater, der die Kinder anderer Leute umbringt? Entweder sieht er es nicht, oder er ignoriert mich.